Wir kommen zu einer kurzen Übersicht über das Land Israel. Man muss daran denken, was wir heute machen, ist nur eine Einführung in biblische Geografie. Hier sehen wir das Land Israel aus dem Weltall. Die Gewässer stechen gerade so ins Auge. Hier das Mittelmeer, wie gesagt das hintere Meer und dann das Tote Meer, das vordere Meer. Das übrigens in der Zwischenzeit zerfallen ist in zwei Teile. Das ist eine neuere Erscheinung, weil dieses Meer immer mehr austrocknet. Man benutzt aus dem Jordan, das ist der Fluss, der eben vom Fuß des Hermon entspringt, dann nach Süden geht, in den See Genezareth und dann am Südende wieder weitergeht. Also oben ist Jordan und unten ist Jordan. Da geht runter ins Tote Meer. Und das Jordanwasser wird stark benutzt eben für die Landwirtschaft in Israel, die eben die Wüste in ein fruchtbares Land verwandelt hat, wieder neu. So wie das im Psalm 107 wunderbar prophezeit ist. Wir können das kurz aufschlagen. Psalm 107 gibt eine Übersicht über die ganze Geschichte von Israel, vom Auszug aus Ägypten bis ins tausendjährige Friedensreich des Messias. Und da lesen wir über die Heimkehr der Juden in Vers 30. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen, die Wellen des Meeres, und er führt sie in den ersehnten Hafen. Da sieht man förmlich diese Tausenden von Juden, die auf Schiffen nach Haifa gekommen sind. In der heutigen Zeit, in der modernen Zeit. Und dann heißt es in Vers 33, er, Gott, macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land, fruchtbares Land zur Salzsteppe wegen der Bosheit der darin Wohnenden. Diese Verse beschreiben, wie in den vergangenen 2000 Jahren das fruchtbare Land von Milch und Honig eine Wüste geworden ist. Und dann kommt Vers 35 und zeigt die Umkehrung heute. Er macht zum Wasserteich die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen. Und er lässt Hungrige daselbst wohnen und sie gründen eine Wohnstadt. Und sie besäen Felder und pflanzen Weinberge, welche Frucht bringen als Ertrag. Und er segnet sie und sie mehren sich sehr und ihres Viehes lässt ihr nicht wenig sein. Und dann ab Vers 35, das ist noch Zukunft. Das bezieht sich dann auf die große Drangsal. Ja, also der langen Rede kurzer Sinn. Das Jordanwasser wird verwendet stark für die Landwirtschaft und darum trocknet das Tote Meer immer mehr aus. Also Mittelmeer, Totes Meer und hier der See Genezareth oder in der Bibel kann man auch lesen, das Meer von Galiläa, das Meer von Tiberias. Und das ist für Deutschsprachige ein Problem, denn für uns ist ein Meer ein Gewässer, das Wasser empfängt und nicht mehr weitergibt. Aber der See Genezareth ist eben im Deutschen kein Meer, sondern ein See, er kriegt Wasser und gibt Wasser weiter. Aber das ist eben im Deutschen so. Auf Griechisch kann man eben das Wort Thalassa benutzen für ein Meer und für einen See. Auf Hebräisch Yam für ein Meer oder für einen See. Und darum muss man sich nicht stören, wenn in Bibelübersetzungen halt einfach einheitlich übersetzt worden ist, das Meer von Galiläa. Damit ist der See Genezareth gemeint. Genezareth, hebräisch Kinneret, heißt Harfensee, weil er eben die Form einer Kinnor, einer biblischen Harfe, hat. Und hier auf der Karte geht die Sicht noch weiter runter bis zum Roten Meer. Ja, das gehört auch zu Israel. So haben wir also drei Meere und einen See. Das Rote Meer wird natürlich in der Bibel auch erwähnt. Und gerade im Psalm 107 wird das Rote Meer angesprochen, wenn es dort heißt, in Vers 3, und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen und von Norden und vom Meer. Da haben wir auch eine Prophetie auf die endzeitliche Rückkehr der Juden, die geschieht eben aus aller Welt. Nicht nur aus Ägypten, wie beim Auszug aus Ägypten. Nicht nur aus Babylon, wie bei der Rückkehr aus Babylon unter Zerubabel, sondern hier haben wir aus der ganzen Welt. Aber sehen wir, alle Himmelsrichtungen werden genannt, außer der Süden. Aber für Süden steht eben vom Meer. Und damit ist gemeint hier das südliche Meer, das ist das Rote Meer. Nun sieht man auch hier auf dieser topologischen Karte das Bergland von Israel. Das zieht sich so von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden, wie man will. Und was auffällt in dem speziell bewohnten Teil zwischen Dan und Beersheba, sind die Berge wesentlich im heutigen sogenannten besetzten Westjordanland. Das sind die Berge Israels. Und wir werden gleich noch sehen, das war biblisch auch das Kernland der biblischen Geschichte in Israel, genau das, was man heute als besetztes Westjordanland bezeichnet. Und dann haben wir hier im Westen von den judäischen Bergen gegen das Mittelmeer hin das Tiefland, und das heißt in der Bibel die Schefela. Ich komme dann darauf noch weiter zurück, einfach nur als Übersicht. Die Schefela. Und nördlich der Schefela, auch da das Tiefland westlich von den Bergen hier, den Bergen von Samaria, das ist die Scharon-Ebene. Die berühmte, fruchtbare Scharon-Ebene. Und weiter oben haben wir hier den Karmel, das Karmelgebirge, und sieht man diese große Ebene, das ist die Ebene Jezreel. Auf die komme ich auch nochmals zurück. Die ist ganz besonders fruchtbar. Das ist eine der Kornkammern Israels. Und dann muss ganz besonders erwähnt werden, das Jordantal. Das ist geologisch etwas ganz Besonderes. Es handelt sich hier nämlich um einen Grabenbruch, der zu tun hat mit der Tatsache, dass dort Kontinentalplatten aufeinandertreffen in dieser Region. Und das hat dort einen Grabenbruch gegeben, und dadurch entstand eben dieser tiefste Ort der Welt, das Tote Meer. Das hängt zusammen mit diesem Grabenbruch. Und dieser Grabenbruch beginnt geologisch eigentlich schon in der heutigen Türkei, geht dann eben runter, erreicht hier den tiefsten Punkt, aber dieser Grabenbruch geht weiter bis nach Elat, hier im Roten Meer, und dann weiter untermeerisch und kommt dann wieder rauf auf den afrikanischen Kontinent und geht weiter südlich. Über Tausende von Kilometern hinweg ist das so ein dramatischer Grabenbruch. Und wie gesagt, der Jordan, der eben durch diesen Grabenbruch Wasser führt, entspringt da am Fuß des Hermons aus mehreren Quellen. Kommt dann in den See Genezareth rein und dann wieder weiter bis zum Toten Meer. Und da endet das Wasser. Also hier kann man schon mal etwas Geistliches lernen aus dem Land Israel. Wie kann man ein fruchtbares Leben führen? Der See Genezareth ist ja voll von Fischen. Und die Evangelien berichten über fantastische Fischfänge. Aber das ist doch ein totaler Kontrast zu dem Toten Meer. Da schwimmt kein einziger Fisch. Es ist wirklich tot, wie der deutsche Name sagt. Auf Hebräisch heißt es Yam Melach, Meer des Salzes, Salzmeer. Und Mose nennt dieses Meer schon Yam Melach in 1. Mose 14. Also schon damals, vor 3.500 Jahren, hatte dieses Meer etwas ganz Auffälliges vorzuzeigen. Nicht wahr, das Mittelmeer hat ja auch Salz, aber es wird nicht Salzmeer genannt. Also damals schon hatte es einen ganz bemerkenswerten Salzgehalt, der aber im Laufe der Zeit immer höher geworden ist. Heute liegt er bei etwa 30%. Aber nicht nur Kochsalz in ACL, sondern auch andere wertvolle Mineralsalze, aber zusammen etwa 30%. Und jetzt versteht man, warum man dort schwimmt, auch wenn man nicht schwimmen kann. Für einmal können da auch Nichtschwimmer oben aufliegen. Und das kann man auch zu Hause simulieren. Einfach ein Drittel Salz in die Badewanne, zwei Drittel Wasser und schon hat man das Tote Meer zu Hause. Also, soviel als Übersicht über das Land Israel. Jetzt beschäftigen wir uns weiter mit den Bergen Israels. Hier habe ich alle 18 Stellen mit dem Begriff die Berge Israels aufgeführt. Das ist ein typischer Ausdruck im Buch Hesekiel. Und dann ist noch zu erwähnen, zweimal spricht Hesekiel über den hohen Berg Israels und meint den Tempelberg, der eben Teil ist dieser Gebirgskette, die so raufgeht bis auf 1000 Meter. Bisschen über 1000 Meter über Meer. Das ist für Schweizer nicht unbedingt sehr hoch, aber man muss natürlich festhalten, hier haben wir den Hermon im Norden Israels und der Hermon geht als Gebirge mit dem höchsten Punkt drauf auf 2814 Metern. Und wenn man eben die Distanz sieht, Hermon, Totes Meer, das ist kein großer Abstand. Aber das sind also über 3200 Meter Höhendifferenz. Und das lässt sich schon sehen, ja? Ist gar nicht mehr so weit weg von den Höhendifferenzen in der Schweiz. Und was auffällt, ist eben diese Berge Israels, die fallen sehr stark zusammen mit dem heutigen sogenannten Westjordanland. Und der Begriff Westjordanland ist ja ein Produkt der modernen Geschichte. Diese geografische Begrifflichkeit gab es früher gar nicht. Ich habe in anderen Vorträgen ausführlich darüber berichtet, wie es dazu kam. Aber umso beachtlicher, dass Hesekiel besonders in den Kapiteln 35 und 36 über diese Berge spricht und ihre zukünftige Bestimmung. Und da haben wir ganz viele Prophezeiungen, die sich in der heutigen Zeit erfüllt haben im Zusammenhang mit dem Westjordanland. Alles hier vorausgesagt. Das ist ganz eindrücklich. Und dann möchte ich aber speziell einen Ort aus dieser Bergkette erwähnen, nebst eben dem hohen Berg Israels, der Tempelberg in Jerusalem. Und das ist Baal Chazor. Der Name selbst kommt in der Bibel nicht vor. Das ist dieser Berg in der Nähe von Bethel. Aber schauen wir in 1. Mose 13, da war ja Abraham im Gebiet von Bethel und Ai. Also genau da in den Bergen Israels. Und dort lesen wir in Vers 14, und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist. Gegen Norden und gegen Süden und gegen Osten und gegen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Da, mitten im Westjordanland heute, gibt Gott Abraham die Verheißung, dieses Land gehört auf ewig deinen Nachkommen, dem Volk Israel. Also nicht zeitlich beschränkt. Und das Bedeutsame ist eben, Gott sagt, schaue von dem Ort, Makom. An welchem Ort war er? Also da im Gebiet von Bethel und Ai musste er eine solche fantastische Übersicht über das Land gehabt haben. Und das hat man eben von Baal-Hazor. Hier im Bild stehen wir da bei Bethel heute, gerade neben der heutigen Siedlung Bethel, jüdischen Siedlung Bethel, und schauen rüber zu Baal-Hazor. Und der ist jetzt eben etwas mehr als 1000 Meter hoch. Und sieht man da diese Radars? Das ist militärisches Sperrgebiet. Das ist das militärische Auge im Westjordanland. Natürlich fantastisch, dieser Ort, um eben als Radarpunkt Israels Sicherheit zu garantieren. Und von da aus hat man effektiv bei schöner Witterung eine Sicht bis zum Berg Hermon, bis zum Gebirge Hermon. Und man kann von dort aus sogar den Berg Nebo sehen, in Jordanien, wo Mose seine Aussicht hatte, um das Land der Verheißung zu sehen, in das er nicht selber eingehen durfte, aber er durfte es sehen. Und man sieht also rüber bis nach Tel Aviv und bis zum Mittelmeer. Das ist fantastisch, dieser Ort. Und das passt eben genau zu dem, schaue von dem Ort, wo du bist, gegen Norden, Süden, Osten, Westen, das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben. Und deinem Samen, deine Nachkommenschaft auf ewig. So viel zu Baal-Hazor. Noch wichtiger ist natürlich der Tempelberg. Eben der hohe Berg Israels, Hesekiel 17, 34, 20, Vers 40. Denn dort stand der Tempel Salomos und später der zweite Tempel, der nach der Rückkehr aus Babel gebaut wurde. Und unter der Herrschaft von König Herodes durch das jüdische Volk massiv auf die doppelte Größe ausgebaut wurde, bis er dann im Jahr 70 durch die Römer zerstört wurde. Das ist also die Anhöhe des Tempelberges. Der höchste Punkt liegt genau da, wo heute der Felsendom steht. Der Fels im Felsendom ist die Bergspitze des Tempelberges. 743,4 Meter über Meer. Und wichtig, dieser Berg heißt in der Bibel meistens Zion. Der Berg Zion in der Bibel ist der Tempelberg. Oder an gewissen Stellen auch noch der Berg Moria. Das ist dasselbe. Aber wenn man heute nach Jerusalem geht, wird einem gesagt, der Berg Zion, ja, das ist da draußen vor dem Zionstor. Das wäre aber der Nachbarhügel. Das ist der Südwesthügel der Altstadt. Nun, woher kommt diese Bezeichnung? Erst aus nachbiblischer Zeit. Dieser Nachbarhügel wird das erste Mal in Quellen, die wir heute noch greifen können, etwa 100 nach Christus Zion genannt. Also kann man sagen, das ist eine nachbiblische Bezeichnung. Aber immer in der Bibel Zion ist der Tempelberg und eben der Berg Moria. Dann gerade daneben, getrennt durch das Kidrontal dazwischen, ist der Ölberg. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Berg in der Bibel, denn das Alte Testament sagt von dem Ölberg, dass dort der Messias kommen wird. Sacharja 14, Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten. Gemeint sind die Armeen des Königs des Nordens, wenn er Israel überrennt und Jerusalem erobern wird. Dann wird Jesus Christus wiederkommen. Und der Herr wird ausziehen und wieder jede Nation streiten, wie an einem Tag, der er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Und der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, nach Osten und nach Westen hin, zu einem sehr großen Tal. Vers 5 am Schluss. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Jesus Christus wird kommen und alle Erlösten, die Heiligen des Alten Testaments und auch die der Gemeinde, Die entrückte Gemeinde wird ihn begleiten dort auf dem Ölberg. Und der Berg wird sich dann spalten. Und wie genau gesagt, wie? Also da wird er sich spalten und das ist, ein Teil geht nach Norden, ein Teil nach Süden. Und das Interessante ist, ich habe mit einem Spezialisten für Geologie gesprochen, der in Frankreich arbeitete für eine Ölfirma und hat sie, die Ölfirma beraten, wo kann man Öl finden, wo nicht und oder wie muss man das machen aus geologischer Sicht. Also eine wichtige Arbeit. Und die haben ja bestätigt, es gibt dort einen Riss in den Schichten. Also dieser Riss ist bereits geologisch vorbereitet und dort nach Sacharja 14 wird dann dieser vollständige Riss durchgehen. Und dann ist zu unterscheiden der Nordwesthügel. Also hier der Ölberg, da der Tempelberg mit seinem langen Abhang nach Süden, wo die Davidstadt war und hier der Ophel. Beides wird in der Bibel immer wieder erwähnt, Davidstadt, Ophel. Beides liegt also auf dem Südabhang von Zion oder Moria. Das ist das Kidrontal. Nochmals hier der Ölberg. Und jetzt gehen wir auf den zum Nachbarhügel. Das ist also der Nordwesthügel der Altstadt. Im Kontrast zu dem Südwesthügel Zion römisch 2 nenne ich das. Auf diesen Hügel kommen wir noch zu sprechen. Nordwesthügel, das war Golgatha. Ja, mit diesem Häusermeer kann man das gar nicht mehr schön erkennen. Hier liegt ein Tal, das ist das Tyropoion-Tal, das Käsemachertal, zwischen Berg Zion und diesem Nordwesthügel mit Golgatha. Dieses Tal ist auch nicht mehr so deutlich zu sehen heute, auch wenn man darin spaziert, weil ganz viel Schutt aus den vergangenen 2000 Jahren durch die Zerstörung von Jerusalems dort runtergeschmissen wurden. So hat sich dieses Tal eben erhöht. Es war aber zu biblischen Zeiten tiefer, das Tyropoion-Tal. Ja, und Golgatha liegt also genau dort, wo heute diese schreckliche Grabeskirche, eine Kirche voll Götzendienst, sich befindet. Aber archäologisch kann man sehr eindrücklich zeigen, dass das der richtige Ort ist. Das war ein Steinbruch und man kann diesen Steinbruch heute noch sehen in der Kirche. Wenn mal eine Gruppe mit mir kommen wird oder gewisse waren mit mir auch schon dort, dann zeige ich das in einer fakultativen Führung. Ich mache das nicht mehr so gerne offiziell, weil manche, die reingehen, die werden gerade wieder rückwärts katapultiert. So schrecklich ist dieser Götzendienst dort. Also man muss sich wirklich überwinden. Aber dann ist es doch interessant zu sehen, wo der Steinbruch ist. Und in diesem Steinbruch haben die Römer gekreuzigt. Man hat vor Jahren bei Umbauarbeiten in dieser Kirche, hat man im Felsen, im Golgatha-Felsen, einen Steinring gefunden. Das ist ein typischer Ring, wie die Römer ihn benutzten, um Kreuze zu befestigen. Das hat also archäologisch nochmal gezeigt, das war ein Ort, wo die Römer gekreuzigt haben. Aber es war eben so, im Jahr 135 nach Christus, ich habe schon angetönt, da hatte Kaiser Hadrian den zweiten Aufstand der Juden brutal niedergeschlagen. Und da hatte er so genug von den Juden, dass er sie versuchte zu ärgern, wo er nur konnte. Auf dem Tempelberg, da wo das Allerheiligste war, wo heute der Felsendom steht, da hat er einen Jupiter-Tempel hingebaut. Über Bethesda, werde ich auch noch gleich zeigen, wo diese Teiche waren, Johannes 5, wo man geheilt werden konnte, dort hat er einen Äskulap-Tempel hingestellt. Äskulap war der Gott der Medizin bei den Griechen, um den Ort zu schänden. Und bei Golgatha hat er einen, wie es scheint, Venustempel hingebaut, um die messiasgläubigen Juden zu ärgern. Aber dadurch blieb die Kenntnis des Ortes erhalten. Als später im 4. Jahrhundert die Kaisermutter Helena, die Mutter von Konstantin, dem Großen, hierher kam, hat sie das Forum Romanum aufgegraben und da kam der Tempel von Hadrian ans Licht. Und so wurde also die Kenntnis des genauen Ortes von Golgatha erhalten. Von den frühen messianischen Juden um 135, die wussten noch, wo es war, über diesen Götzentempel bis ins 4. Jahrhundert und dann wurde die Grabeskirche darauf gebaut. Aber noch etwas Spezielles, auf Zion 2, von dem gleich noch die Rede sein wird, da finden sich die Grundmauern eines Versammlungsraumes einer Synagoge. Und der Ort des Toraschreines ist da interessant. Bei allen Synagogen weltweit ist ja der Toraschrein ausgerichtet nach Osten, nach Israel, nach Jerusalem. Aber in Jerusalem, da sind alle Synagogen ausgerichtet nach dem Tempelberg. Und wenn man dort diese Grundmauern, die aus dem 1. Jahrhundert nach Christus stammen, anschaut und eine Linie zieht, trifft man genau den Felsen da in der Grabeskirche. Und das zeigt, dass diese messiasgläubigen Juden, die sich dort auf Zion 2 versammelt hatten, im 1. Jahrhundert, dass die wussten, dort ist Golgatha, der Ort, wo der Messias Jesaja 53 erfüllt hatte. Also das ist eine Bestätigung aus einer völlig anderen Perspektive, aus einer völlig anderen Ecke, die das bestätigt. Und jetzt hier haben wir eine schöne Übersicht. Nochmals, das ist der Ölberg. Hier das Kidron-Tal. Der Tempelberg Zion oder Moria. Hier das Tyropoion-Tal. Und jetzt sieht man den Südabhang des Tempelberges sehr schön. Da die Davidstadt, hier der Ophel. Und da gibt es auch noch ein Tal, durch die Altstadt hindurch, das Kreuztal. Und das trennt eben den Südwesthügel, Zion 2, von dem Nordwesthügel mit Golgatha. Und Zion 2, da wo man eben diese Grundmauern dieses messiasgläubigen Versammlungshauses gefunden hat, das war auch der Ort, wo der Herr das letzte Passa gegessen hat im Obersaal. Und das war auch der Ort, wo Pfingsten stattgefunden hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt sehen wir, all diese Berge haben ja rund um den Tempelberg herum eine fantastische, wunderbare Bedeutung in der Heilsgeschichte. Nicht wahr? Vom Ölberg aus hat der Herr Jesus das Mandat, den Auftrag gegeben zur Weltmission. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das Evangelium zu bringen bis an die Enden der Erde, von hier aus, von Jerusalem aus. Und dann ist er von hier in den Himmel aufgefahren. Und Zacharja 14 zeigt, der Messias, Jesus Christus, wird wiederkommen auf dem Ölberg als Richter der Welt. Und weiter, hier eben der Tempelberg mit seiner enormen Bedeutung im Alten und im Neuen Testament, im Zusammenhang mit all den Stellen rund um den Tempel. Und dann eben Golgatha, der Ort, wo die Erlösung stattgefunden hat vor 2000 Jahren. Wo der Herr Jesus an einem Tag alle Schuld abgeschafft hat, wie es in Zacharja 3 vorausgesagt wird. An einem Tag, sagt Gott, werde ich alle Schuld hinwegtun. Und dann eben hier Zion 2, der Ort, wo der Herr das letzte Passa gegessen hat und das Abendmahl für die Gemeinde eingesetzt hat. Und wo Pfingsten, die Entstehung der Gemeinde, stattgefunden hat. Ja, und an dieser Stelle möchte ich lesen aus Psalm 127. Ich meine natürlich 100, 25. Ein Stufenlied. Die auf den Herrn vertrauen, sind gleich dem Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Also die Gläubigen werden verglichen mit dem Berg, mit dem Tempelberg, der immer noch steht. Wir wissen, der salomonische Tempel wurde zerstört durch die Babylonier, der zweite Tempel wurde zerstört durch die Römer, aber der Berg steht immer noch. So sind die Gläubigen. Da können Erschütterungen stattfinden im Leben, aber sie stehen immer noch. Sie sind wie der Berg Zion. Und dann heißt es in Vers 2, Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Jerusalem war ja am Anfang nur die Davidstadt hier am Südabhang des Tempelberges. Bis David. Und Salomo hat sie ausgebaut über den Ophel bis hinauf auf die Bergeshöhe und hat den ersten Tempel gebaut. Das war Jerusalem. Und jetzt, Jerusalem, Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk. Also die Berge ringsherum sind ein Bild von Gott und seinem Segen. Der Ölberg spricht davon, von dem Segen des Evangeliums, von dem Auftrag der Weltmission und von der Wiederkunft Christi, dass er als der Letzte auf dieser Erde stehen wird und das letzte Wort sprechen wird. Hiob 19, Vers 25. Und dann haben wir hier Golgatha. Das ist der Berg der Erlösung, wo der Jesus als Messias, der Jesaja 53 erfüllte, sein Leben ausgeschüttet hat in den Tod und die Schuld ausgelöscht hat, abgeschafft hat, wie Hebräer 9 das sagt. Und hier haben wir den Berg der Gemeinde, wo der Herr das Abendmahl eingesetzt hat und Pfingsten möglich gemacht hat, die Ausgießung des Heiligen Geistes. All diese Berge sind voller Belehrungen. Und im Norden haben wir noch Bethesda, den Hügel mit Bethesda. Und dort finden wir die Gnade Gottes. Bethesda heißt das Haus der Gnade, wo der Herr Jesus den Gelähmten geheilt hat. Also alle diese Berge reden von Gott und seinem Handeln in Gnade und in Gericht. Eine andere Sicht nochmals. Der Ölberg, das Kidrontal, der Tempelberg mit dem höchsten Punkt. Und hier Golgatha, der Nordwesthügel. Und hier der Südwesthügel, Zion 2, mit dem christlichen Quartier der Urchristen. Und hier sieht man im Modell, dass hier Golgatha als Steinbruch darstellt mit dem Felsen, auf dem der Herr Jesus gestorben ist. Und wie wir in Hesekiel lesen, sein Blut wurde nicht mit Staub bedeckt. Das Blut floss auf den Felsen, heißt es dort, und wurde nicht mit Staub bedeckt. Draußen vor dem Gennat-Tor, dem Gartentor, das man eben ausgegraben hat, in der Altstadt von Jerusalem, nicht wahr? Manche haben gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass da bei der Grabeskirche Golgatha ist, denn die Bibel sagt klar in Hebräer 13, dass Golgatha außerhalb des Stadttores liegt. Und das ist ja innerhalb der Altstadt. Aber da muss man wissen, diese Altstadtmauern, die stimmen nur zum Teil mit dem alten Jerusalem überein. Zur Zeit der Kreuzigung war dieser Ort noch außerhalb der Stadt und man hat die Stadtmauer ganz in der Nähe gefunden mit dem Gennat-Tor, das nach Golgatha hinaus führte. Und so kann man das hier im Modell schön darstellen, die zweite Mauer von Jerusalem mit dem Gennat-Tor und Golgatha war damals außerhalb. Also genau wie die geografischen Angaben in der Bibel sagen, außerhalb des Tores gelitten, Hebräer 13. Sein Kreuz tragend ging er hinaus zur Stätte Golgatha. Johannes 19. Und hier noch eine Sicht, wo man den Nordhügel sieht im Vergleich zum Tempelplatz, zum Tempelberg. Und da habe ich den Ort angegeben mit den Bethesda-Teichen, wo der Herr seine Gnade in besonderer Weise geoffenbart hat. Die Mauern der heutigen Altstadt, die gehen zurück auf Suleiman den Prächtigen. Das war der türkische Herrscher, der um 1517 die Stadtmauern baute. Also könnte man auch noch ein Jubiläum feiern, nebst jetzt eben 50 Jahre Wiedervereinigung Jerusalems, 1967 bis 2017, nebst 120 Jahren Zionismus, 1897 Basel bis 2017, nebst dem Jubiläum 100 Jahre Balfour-Deklaration. 1917 haben die Engländer in der Balfour-Deklaration das Land der Bibel den Juden versprochen. 1917 bis 2017. Und da könnte man also noch 500 Jahre Mauern von Jerusalem feiern. Trifft sich genau mit dem Jahr der Reformation in Europa. Ja, und hier sehen wir noch ein wichtiges Tal, das Tal Hinnom. Das Tal der Söhne Hinnom, das auch immer wieder erwähnt wird im Alten Testament. Und es war so, das lag ganz deutlich außerhalb der Stadt. Hier haben wir die Davidstadt, Südabhang des Tempelberges, Ophel und Tempelplatz. Das war Jerusalem zur Zeit von David und dann auch von Salomo. Das Hinnomtal außerhalb. Und dort haben Götzendiener dem Baal Kinder geopfert. Ein schrecklicher Ort, dieses Tal Hinnom. Aber wir lesen davon in der Geschichte der Könige, wie König Josia dieses Tal verunreinigt hatte, damit die Götzendiener aufhören mit ihrem heiligen Kult der Kinderopferung. Also heiligen Anführungs- und Schlussstrichen. So hat er das Tal verunreinigt, indem er dort die Abfallverbrennung einrichtete. So wurde also das Hinnomtal benutzt. So konnte man durch das Misttor, da unten in der Davidstadt, konnte man den Mist rausbringen und verbrennen, den Abfall, den Mist, in dem Tal Hinnom. Und so gab es dort im Tal Hinnom ein ewiges Feuer, das nicht erlosch, Tag und Nacht nicht. Außerhalb von Jerusalem. Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Und so wurde dieses Tal zum Bild für die Hölle. Das ewige Feuer außerhalb der Stadt des Friedens. Weg von der Gemeinschaft mit Gott. Ein ewiges Feuer. Und Hinnom heißt Wimmern. Also Tal Hinnom heißt das Tal des Wimmerns. Im Neuen Testament kommt das Wort Hölle 12-mal vor. Luther hat falsch Hades mit Hölle übersetzt. Hades muss man übersetzen mit Totenreich. Aber Hölle, das ist das Wort Gehenna. Im griechischen Text des Neuen Testaments. Aber es ist gar nicht griechisch. Gehenna ist Tal von Hinnom. Das Hinnomtal, das ist der Name für die Hölle, geht aber zurück eben auf diesen geografischen Ort, der die Hölle symbolisiert. Hier habe ich noch eine andere Aufnahme gemacht. Hier sieht man dieses eindrückliche, markante Hinnomtal, das dann so in rechtem Winkel ins Kidrontal einmündet, gerade unterhalb der Davidsstadt. Ja, ich habe bereits angetönt, die Berge Israels stellen eigentlich das Kernland Israels da. Hier findet man den Ort Sichem, ganz im Norden des Westjordanlandes, wo Gott mit Abraham den Bund geschlossen hatte und die Bundesbestätigung durch Josua stattfand, Josua 24. Dort befindet sich Josefs Grab. Man hatte ja seine Mumie aus Ägypten mitgebracht und dort dann untergebracht. Und Sichem war auch eine Königsstadt, die erste Königsstadt der 10 Stämme. Und nicht weit von Sichem weg ist Tirza. Das war auch eine der Königsstädte der 10 Stämme. Und Samaria, eine dritte Königsstadt der 10 Stämme. Die Königsstadt hatte verschiedene Phasen. Und dann findet man auch den Berg Garizim, gerade direkt bei Sichem. Das ist der Berg, wo der Segen über Israel ausgesprochen wurde nach der Landnahme unter Josua. Und gerade daneben, Sichem liegt in der Talebene zwischen Garizim und Sichem, der Berg Ebal. Und dort wurde der Fluch über Israel ausgesprochen, wenn sie nicht gehorchen. Aber dort hat Josua einen Altar gebaut, den man vor ein paar Jahren gefunden hat. Der Altar Josuas zeigt, selbst für die, die unter dem Fluch stehen, gibt es Hoffnung. Segen durch das stellvertretende Opfer. Dann haben wir Shiloh, auch im nördlichen Westjordanland, der Ort, wo die Stiftshütte jahrhundertelang stand, wo eben Samuel als Prophet diente. Bethel liegt da, der Verheißungsort für Abraham und Jakob. Baal Chazor, wo Abraham den Überblick über das ganze Land genoss. Und Gibea Saul, das ist die Königsstadt Israels unter König Saul, über alle 12 Stämme. Und dann Ost-Jerusalem. Das war eben die Hauptstadt seit David. Und Salomo hat dort den Berg Zion, den Berg Moria, zum Tempelberg gemacht. Der Ölberg ist dort, der Berg der Himmelfahrt und Wiederkunft des Messias. Dann südlich im Westjordanland Hebron, das war lange der Wohnort von Abraham und 7,5 Jahre lang der Königssitz von König David, bevor er dann Jerusalem eroberte. Und Bethlehem, Brothausen, der Geburtsort des Messias nach Micha 5, Vers 1, auch im Westjordanland. Sehen wir, das, was die UNO Israel abspricht, ist eigentlich gerade das Herzstück dessen, was Gott Israel versprochen hat auf ewig. So, jetzt gehen wir ganz in den Norden rauf, das Hermongebirge. Eindrücklich. Dort hat man genügend Schnee im Winter. Und es gibt ja auch eine israelische Schneetruppe, ja, die spezialisiert ist auf Skifahren und mit Schneefahrzeugen, die für Sicherheit zu sorgen, da in diesem gefährlichen Grenzgebiet zu Syrien und Libanon. Und da möchte ich etwas lesen aus Psalm 133. Wieder aus diesen Stufenliedern, wo wir schon gelesen haben, vom Berg Zion und den Bergen rundherum. Und übrigens Psalm 121 hat jemand dazwischen erwähnt und das ist lesenswert. Psalm 121, Vers 1, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Und dann kann man übersetzen als Frage, woher wird meine Hilfe kommen? Ja, man kann in Jerusalem die Augen aufheben zu diesen Bergen und die Stufenlieder, Psalm 120 bis 134, die wurden ja gesungen, wenn man nach Jerusalem zum Tempel hinaufging. Da geht es also speziell um Jerusalem und die Berge dort. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Oder woher wird meine Hilfe kommen? Da kann man rüberschauen nach Golgatha. Da weiß man die Antwort. Da kann man rüberschauen zum Ölberg. Dort wird der Herr einmal intervenieren in diese chaotische Welt und das letzte Wort sprechen. Da kann man rüberschauen zu Zion 2. Der Herr hat die Gemeinde gegründet. Und darum steht sie bis heute fest. Man kann rüberschauen nach Bethesda. Der Herr ist es, der Gnade gibt, auch für die, die es gar nicht verdient haben. Und so sprechen diese Berge eine wunderbare Antwort auf die Frage, woher wird meine Hilfe kommen? Und jetzt, Psalm 133. Ein Stufenlied von David. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das ist dieses bekannte Lied, Hinematov, Umanaim, Shevet Achim Gam Yachat. Und die meisten Übersetzungen jedenfalls übersetzen ein Wort nicht. Hinematov, siehe, wie gut, Umanaim und wie lieblich, Shevet Achim sitzen, Brüder, gam jachat, auch zusammen. Aber das auch, gam, übersetzt kaum einer. Warum? Ja, was soll das Wort? Auch zusammensitzen. Das will sagen, wenn zu der verwandtschaftlichen Beziehung als Brüder, die zu einem Volk gehören, auch noch das friedliche Zusammensitzen kommt, dann ist es lieblich. Nicht nur wir gehören eigentlich zusammen, wenn wir es auch wirklich umsetzen, darum hinema tov umanaim shevet achim, gam, muss man im Lied also schön betonen, gam yachat, wenn man auch wirklich dann Gemeinschaft pflegt und Gemeinschaft hat. Und dann wird gesagt, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. Gemeint ist der Saum ganz unten bei der hohen priesterlichen Kleidung. Was drückt das aus? Das Volk Gottes in Gemeinschaft zusammen ist wie Aaron, ein Leib, der das ganze Volk darstellt. Und das Öl, der Segen des Heiligen Geistes, geht von oben bis ganz unten. Also die Extreme werden miteinander verbunden durch das Öl. So kommt ein zweites Bild dazu. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Der Hermon ist der Nordberg von Israel und dann südlich davon haben wir den Tempelberg in Zion. Und der Hermon ist natürlich das Wasserreservoir von Israel. Dort fällt so viel Regen und dann eben im Winter Schnee. Und der schmilzt dann wieder langsam ab und das geht durch das karstige Gebirge runter in das Innere und es bilden sich Quellen und von dort her kommt der Jordan. Und dieses Feuchtigkeitsreservoir, Hermon, ist natürlich ganz wichtig für das Klima Israels. Und so sagt der Text, dass eben der Tau des Hermon herabfällt auf die Berge. Das sind der Tempelberg, der Ölberg, Golgatha, Zion 2, Bethesda. Das sind all diese Berge Zions. So gibt der Norden Segen dem Süden. Und wenn man denkt, Israel hat sich gespalten nach dem Tod von Salomo in die 10 Stämme im Norden mit Hermon und die 2 Stämme im Süden mit den Bergen Zions. Und da war aus mit dem Segen. Aber hier beschreibt David das vereinigte Volk, das wirklich eben unter der Herrschaft des hohen Priesters steht. Das weist hin auf den Herrn Jesus. Und so kann der Norden auch Segen geben dem Süden. So wie der Süden der Ort ist, wo der Segen, der göttliche Segen ausgeht. Denn dort hat der Herr den Segen verordnet. Von den Bergen Zions aus. Golgatha, Tempelberg und so weiter. Also es lohnt sich, Geografie zu studieren in der Bibel. Und jetzt sehen wir Hermongebirge, das ist das Skigebiet von Israel. Dort kann man im Skilift rauf und... Ja gut, wir kennen das auch in der Schweiz, aber war doch mal schön mit Miriam da raufzufahren auf dem Sessellift auf den Hermon, als noch ein bisschen Schnee da war. Ja, und hier sieht man nochmals den Hermon im Hintergrund und hier im Vordergrund das Plateau der Golanhöhen. Sieht man, wie fruchtbar das ist? Das ist wirklich ein Bijou. Die Golanhöhen, das ist so grün und die Araber dort, die pflanzen Apfelbäume und die jüdischen Siedler, die pflegen Weinberge und das geht dort gut zusammen. Keine Checkpoints und keine Terroranschläge. Staunt man? Nicht wahr, die Medien, die immer negative Dinge erzählen, warum erzählen die nicht, wie schön es auf dem Golan ist und wie das mit Arabern und Juden so gut zusammengeht? Ja, da müssen sie natürlich auch erklären, warum. Diese Araber, die würden sich Die hätten jetzt nicht Freude gehabt, dass ich gesagt habe, Araber. Aber sie sind Araber. Araber sind Leute, die Hebräisch, die Arabisch sprechen als Muttersprache. Das hat nichts zu tun mit Abstammung, denn die Araber in der arabischen Welt, die kommen aus ganz verschiedenen Völkern. Das ist nicht ein Volk. Aber die Araber, das sind die, die Arabisch sprechen als Muttersprache. Und das sind eben auch Araber, aber keine Muslime. Das sind Drusen. Und Drusen lehren, man muss dem Staat, in dem man lebt, loyal gegenüber sein. Und darum sind sie loyal. Sie sind Araber. Sie sind keine Juden, aber es geht mit den Juden. Keine Checkpoints. Keine solchen Probleme wie in Gaza und im Westjordanland. Warum? Hat das etwas zu tun mit Araber sein? Nein. Araber und Juden, das geht gut zusammen. Eben, die einen beschäftigen sich mit Apfelbäumen, die anderen mit Weinreben. Das geht gut zusammen. Es geht übrigens auch im Hotel gut. Die Juden machen die Buchhaltung und die Araber bedienen. Und das ist super. Das will alles gehen. Aber das Problem ist der Islam. Der Islam macht das alles kaputt. Aber darum sind die Golanhöhen wirklich ein wunderbares Exempel, um zu zeigen, wie es gehen könnte. Man muss nur an der Lehre etwas ändern. Das ist ein Lehrproblem. Eine falsche Lehre. Und jetzt schauen wir uns die Schefela an. Ich habe schon erklärt, das ist das Tiefland. Schefela heißt einfach Niederung. Aber das ist eben nicht irgendeine Niederung, sondern Schefela ist diese Niederung westlich der judäischen Berge, da gegen das Mittelmeer zu. Und ich habe hier alle Stellen aufgeführt im Alten Testament, wo die Schefela erwähnt wird. Und da sieht man, diese Niederung ist ein ganz bestimmter geografischer Bezirk im Land Israel. Und darum habe ich das bedauert, dass oft in den Übersetzungen nur Niederung steht. Und habe damals angeregt, in der Schlachter, man sollte da unbedingt Schefela schreiben. Weil das ein klarer Begriff ist, wenn man nach Israel kommt und von der Schefela spricht, wissen alle, was die Schefela ist. Gut, in Israel spricht man auch von der Schefela in der Schweiz. Und dann ist das hier gemeint, das Mittelland. Das ist die Schefela. Aber das ist natürlich sekundär. Es ist in der Bibel ein fester geografischer Begriff für dieses Tiefland. Und ich möchte noch speziell hinweisen auf Jeremia 32. Da wird erwähnt, in der Endzeit werden Juden in der Schefela Land kaufen und so das Land zurückgewinnen. Und es wird gesagt, sie werden in Jerusalem kaufen und sie werden auf den Bergen Judäas kaufen und im Negev. Und an all diesen Orten wurde in der modernen Geschichte im 20. Jahrhundert riesige Länder aufgekauft, so wie die Bibel das sagt. Dort wird die Schefela ausdrücklich erwähnt. Und in der Schefela wurde ganz besonders viel Land gekauft. Hier noch, um zum Schluss zu kommen, die Scharon-Ebene, die fruchtbare Ebene hier, nördlich der Schefela, die auch an verschiedenen Stellen in der Bibel erwähnt wird. Und dann möchte ich noch das Jordantal mit Bildern illustrieren. Hier der See Genezareth, der Wasser bekommt aus den Jordanquellen, hier die Danquelle im Norden, hier der Jordanfluss. Der See Genezareth gibt das aber weiter und es geht runter ins Tote Meer. Hier ist die Jordanmündung im Toten Meer. Und das Tote Meer ist wirklich tot, keine Fische drin, habe ich erklärt. Und da kann man eben lernen, wie kann mein Leben fruchtbar sein oder wie kann ich mein Leben unfruchtbar gestalten. Fruchtbar, ich bekomme Segen und gebe den Segen weiter an andere. Und das Tote Meer bekommt Segen und gibt nichts weiter. Und dann ist man tot. So lernt man vom Land Israel. Also Geografie und praktisches Leben hat sehr viel zu tun miteinander. Und dann ist noch zu erwähnen, diese Tiefebene durch den Grabenbruch bedingt, Jordantal, totes Meer, nennt die Bibel die Arava. Und hier habe ich ein paar Stellen aufgeführt, aber es gibt noch viel mehr. Die Arava wird immer wieder erwähnt. Und dann haben manche deutsche Übersetzungen einfach die Ebene, in der Ebene. Aber es ist nicht irgendeine Ebene, sondern es ist eben die Arava gemeint, diese Tiefebene. Und das ist ganz wichtig, zum Beispiel in Jesaja 40, Vers 3, dort heißt es, bereitet dem Herrn einen Weg in der Wüste, in der Arava. Elberfeld hat Steppe. Aber es ist nicht irgendeine Steppe, sondern die Arava gemeint. Und dort ist Johannes der Täufer aufgetreten, hat gepredigt. Dort wurde der Herr Jesus getauft, in der Arava, unten in der Nähe von Jericho, in der Nähe der Jordanmündung ins Tote Meer. Und dann noch ganz kurz, diese besondere Ebene Jezreel hier, da angrenzend das Karmelgebirge. Auf der anderen Seite haben wir Nazareth auf dem Bergland oben. Die Ebene Jezreel sieht man hier, die wird so oft genannt in der Bibel. Josua, Richter, Samuel und so weiter. Hosea, ganz wichtig. Und ein Ort in dieser Ebene heißt Megiddo. Und da habe ich auch verschiedene Stellen angegeben über Megiddo. Und das ist nichts anderes als Har-Magedon. Har heißt Berg, Magedon, Megiddo. Der Berg von Megiddo, das ist ein Tell in dieser Ebene drin. Zeige ich gerade. Hier diese Ebene Jezreel. Jezreel heißt Gott sät. Und das ist eine Kornkammer Israels. Sieht man hier auf dem Bild? Da wird Landwirtschaft betrieben, ganz in großem Stil. Und hier ist dieser Tell, ein Zivilisationsschutthügel. Das war in der biblischen Geschichte immer ein ganz wichtiger strategischer Ort. Wer diesen Tell militärisch beherrschte, der hatte die Übersicht über die Har-Magedon-Ebene, über die Israel-Ebene und konnte als General von dort aus die Truppen steuern. Und dort haben Kriege stattgefunden von der Zeit der alten Ägypter über die alttestamentliche israelische Geschichte bis in die Neuzeit. Da haben die Engländer, haben da unter Sir Allenby of Har-Magedon gegen die Türken gestritten und schließlich das Land Israel gewonnen und dann den Juden versprochen. Und hier wird der Herr Jesus wiederkommen nach Offenbarung 16, eben in Har-Magedon und sein Gericht ausüben über die europäischen Armeen, die sich dort versammeln werden. Und jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Jetzt auf der anderen Seite von Megiddo, auf der anderen Seite des Tales, gehen wir rüber zu der Stadt Nazareth. Und da ist der Mount Precipice. Das ist dieser Absturzort, Lukas 4, 29. Als der Herr Jesus in Nazareth in der Synagoge die Gnade Gottes für die Heidenvölker verkündigt hatte, haben sie ihn genommen im Zorn und wollten ihn dort einen Abhang runterwerfen. Das ist eben dieser Berg des Abstürzens, Mount Precipice, Har-Kfitsa. Sieht man da, ganz steil. Und der Herr hat sich da befreit und ist weggegangen, denn es war noch nicht der Moment, dass er sterben sollte. Aber die wollten ihn in die Har-Magedon-Ebene runterstürzen. Und der Herr wusste damals, jetzt das erste Mal bin ich gekommen, um in Nazareth zu wohnen, um Gnade zu bringen für eine verlorene Welt. Aber ich werde wiederkommen in Har-Magedon. Und da werde ich das Endgericht bringen. Nochmals ein Blick runter in die Har-Magedon-Ebene vom Mount Precipice. Ja, es war nur eine Einführung und die ging schon ein bisschen zu lange. Verzeihung. Aber das soll anregen, eben beim Bibellesen noch mehr auf all diese geografischen Bezeichnungen zu achten, denn die haben etwas zu tun mit der Hauptbotschaft der Bibel. Ja, dann